Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels und diesen Schlagzeilen. Annäherung. In Großbritannien versucht Premierministerin May im Brexit-Streit eine Einigung mit Oppositionsführer Corbyn. Jubiläum zum 70. Jahrestag der NATO spricht Generalsekretär Stoltenberg vor dem US-Kongress. Und unsere Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr befasst sich auch mit einem 70. Jubiläum, dem des Grundgesetzes. Heute zum Schwerpunkt Abschaffung der Todesstrafe. In den letzten Wochen war in zahlreichen Abstimmungen im britischen Parlament rund um den Brexit immer wieder eins zu beobachten. Alle Seiten mauerten sich in ihrer jeweiligen Position ein, Kompromisse ausgeschlossen. Seit gestern Abend deutet sich hier Bewegung an. Offenbar ist Premierministerin May in einem Treffen in diesen Minuten erstmals bereit, auf Oppositionsführer Corbyn zuzugehen. Christine Heuer.
Der Stein, den Theresa May gestern ins Wasser geworfen hat, zieht heute weiter Kreise. Die Brexiteers rufen Verrat, weil die Premierministerin mit Labour nach einem Ausweg suchen möchte. Jeremy Corbyn nennen sie einen Marxisten. Wenn die Tory-Vorsitzende mit so einem gemeinsame Sache mache, gegen den erklärten Willen vieler Mitglieder, dann drohe die Spaltung der Partei. Brexiteer Ian Duncan Smith, einst selbst Tory-Chef.
Stop. Think very carefully what you are doing.
Halt! Denken Sie genau nach, was Sie tun. Wenn Sie einen Mann heranziehen, der nicht geeignet ist, Großbritannien zu führen und der dem Land schaden wird, dann beschädigen Sie die Chancen Ihrer eigenen Partei und die Chancen für unser Land. Auf der anderen Seite stehen die Loyalisten, diejenigen in Partei und Regierung, die die Premierministerin stützen. Einer von ihnen ist Brexit-Minister Stephen Barclay. Er findet, die Hardliner haben sich Mays Angebot an Labour selbst zuzuschreiben. Das ist die zwingende logische Folge, wenn man den Deal der Premierministerin nicht unterstützt. Dann gibt es nur die Alternative, Stimmen bei der Opposition zu suchen. Weil 35 meiner eigenen Leute nicht bereit sind, den Deal der Premierministerin zu unterstützen. Sätze wie diese beschreiben die augenblickliche Lage. Sie sollen aber auch den Druck auf die Hardliner erhöhen. Noch ist nicht raus, ob May und Corbyn sich einigen und wenn ja, worauf. Noch besteht eine kleine Chance, dass die Premierministerin ihren Deal doch noch pur durchsetzen kann, falls die Tories ihr im Parlament endlich zu einer Mehrheit verhelfen. Auch vor diesem Hintergrund schließt Stephen Barclay nicht mal mehr ein zweites Referendum aus, den Gott sei bei uns der Brexit-Hardliner. Die Premierministerin selbst wirkt bei ihrer Befragung im Unterhaus heute freier und stärker als in den letzten Wochen. Ihr fällt allerhand ein, was sie mit Jeremy Corbyn gemeinsam hat. Wir wollen beide geordnet aus der EU ausscheiden. Wir wollen beide Arbeitsplätze sichern. Wir wollen beide die Personenfreizügigkeit beenden. Wir erkennen beide den Austrittsvertrag an und jetzt wollen wir beide eine Lösung finden, die uns die Unterstützung des Parlaments sichert und die das Brexit-Versprechen hält. Und was will Labour? Vor allem in der Zollunion bleiben, das ist auch im Parlament die populärste Variante eines Soft-Brexit und in Jeremy Corbyns Partei kaum umstritten. Beim zweiten Referendum sieht es schon anders aus. Das hat in der Partei eine starke Lobby, aber auch erklärte Feinde. Der Chef selbst ist in Wahrheit auch dagegen. Jeremy Corbyn kann jetzt schwere Fehler machen. Wenn es schlecht läuft, drohen auch Labour offener Streit und Friktionen. Manch einer hält Mays Angebot einfach für eine Falle. Corbyn jedoch hat es gestern gleich angenommen.
Aus London, Christine Heuer. Auffällig ist, dass Theresa May bei ihren Gesprächen mit Oppositionsführer Corbyn und möglichen weiteren Brexit-Verschiebungen wenig Rücksicht auf die EU nimmt. Die wiederum hat deutlich gemacht, welche Bedingungen sie für eine langfristige Brexit-Verschiebung setzt. Und das passt mit der britischen Sicht nicht zusammen, meldet Peter Kapern.
Die EU-Kommission definiert die Regeln für das Brexit-Endspiel. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Nachmittag im Europaparlament in Brüssel.
Le 12 avril est la date ultime.
Der 12. April ist der letztmögliche Termin für eine Zustimmung zum Austrittsvertrag. Wenn das Unterhaus bis zu diesem Tag nicht zugestimmt hat, kann es keine kurzzeitige Verschiebung des Brexits mehr geben. Genau auf diese kurzfristige Verschiebung aber hat es Theresa May abgesehen, wie sie gestern nach der 7-stündigen Kabinettsklausur in London erklärt hat. Mit seiner heutigen Ansage hat Juncker dafür also die klaren Bedingungen der EU formuliert. Juncker weiter.
Si le Royaume-Uni est en mesure d'approuver.
Wenn das Vereinigte Königreich in der Lage ist, dem Austrittsvertrag bis zum 12. April mit tragfähiger Mehrheit zuzustimmen, dann wird die EU einer Verschiebung des Austritts bis zum 22. Mai zustimmen. Damit kassierte Juncker den Beschluss des EU-Gipfels von Ende März, als die EU-27 beschlossen hatten, einen Aufschub bis Mai nur zu gewähren, wenn das Unterhaus dem Austrittsvertrag bis zum 29. März zustimmt. Juncker machte deutlich, dass die EU durchaus flexibel sei. Die politische Erklärung, die dem Austrittsvertrag angehängt ist und die die zukünftige Partnerschaft zwischen der Insel und der EU-27 skizziert, könne abgeändert werden, so der Kommissionschef.
Nous sommes ouverts à tout un éventail d'options.
Wir sind offen für alle denkbaren Optionen, für ein Freihandelsabkommen, eine Zollunion bis hin zur Option des europäischen Wirtschaftsraums. Damit ist klar, wie sich Juncker einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse vorstellt. Corbyn und May verabreden eine Kooperation. Beim Gipfel am 10. April soll dann die politische Erklärung den gemeinsamen Zielen von May und Corbyn angepasst werden. Und am Tag danach kann das Unterhaus dem Austrittsabkommen zustimmen.
Peter Kapern. Wir wechseln nach Washington. Dort kommen die Außenminister der NATO zu einem besonderen Treffen zusammen. Sie feiern Jubiläum. Morgen vor 70 Jahren wurde der Nordatlantikpakt unterzeichnet, der den militärischen Beistand der Mitgliedsländer untereinander regelt. Mächtigster Mitgliedstaat waren damals wie heute die USA. Deren besondere Rolle würdigte deshalb heute auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg bei seiner Rede vor dem US-Kongress. Bettina Klein in Washington hat zugehört. Was hat er gesagt?
Herr Stoltenberg hat wie angekündigt natürlich ein Plädoyer für die NATO gehalten und versucht darzustellen, dass dieses Bündnis gut für Europa, aber eben auch gut für die Vereinigten Staaten ist. Das musste man bisher keinem Amerikaner erklären, aber so ändern sich eben die Zeiten. Man muss sagen, er hat viel Applaus bekommen. Er hat bis kurz vor 18 Uhr deutscher Zeit gesprochen. Teilweise auch zustimmende Rufe. Fast nach jedem Absatz gab es freundliche, stehende Ovationen. Manche Sätze kannte man, etwa was er zu Russland und zum INF-Vertrag gesagt hat. Das war nicht neu. Aber er hat hier wirklich auch als Europäer gesprochen und von dieser Position aus die Stärke der Verbindung über den Atlantik hinweg immer wieder unterstrichen. Der Atlantik verbindet uns, er trennt uns nicht. Und man konnte es an der einen oder anderen Stelle schon auch als einen indirekten Appell an Trump verstehen, etwa wenn er davon sprach, wie viel Freunde die NATO habe und dass es gut sei, Freunde zu haben. Mit diesen Worten endete er übrigens auch seinen Vortrag. Aber er hat insgesamt natürlich wieder den Moderator gegeben, schon aus der Perspektive eines Europäers, auch eines Norwegers. Er hat auf die engen familiären Verbindungen hingewiesen in die USA, als er davon sprach, welch ein Leuchtturm der Hoffnung dieses Land hier für Millionen Menschen über viele, viele Jahrzehnte gewesen ist.
Neben den lobenden Worten rund um die NATO wird zwischen den Mitgliedstaaten ja weiterhin über die Höhe der Militärausgaben gestritten. Hier steht Deutschland besonders in der Kritik. Hat Stoltenberg dazu etwas anklingen lassen?
Ja, moderat. Er sprach, als er sagte, wir brauchen dieses Bündnis eben auch für die Zukunft, fügte er hinzu, wir brauchen ein faires Bündnis. Und Stoltenberg sagte, in einer idealen Welt müssten wir kein Geld dafür ausgeben. Aber das sei nun mal keine ideale Welt. Und er brachte auch ein paar historische Beispiele. Er sagte wörtlich, Hitler hätte man nicht mit friedlichem Protest stoppen können. Stalin hätte man nicht mit Worten stoppen können und ISIS nicht mit Dialog und niemand habe den Fall der Mauer oder die Anschläge vom 11. September vorhergesagt. Man muss auf unvorhersagbare Ereignisse eingestellt sein. Dazu braucht es eine Strategie und dazu haben wir die NATO. Also das war schon auch, konnte man auch lesen als einen Appell oder ein Werben um Verständnis in Europa.
Bundesaußenminister Maas ist in Washington. Wie positioniert er sich zu der immer wieder aufkommenden Kritik der Bündnispartner am deutschen Verteidigungsetat?
Ja, er begibt sich ja von New York nach Washington und er hat gesagt, auf Deutschland sei Verlass. Wir stehen zur NATO, weil wir sie brauchen und wir werden auch die Zusagen, die wir gegeben haben, einhalten. Das ist ein bekanntes, allgemeines politisches Bekenntnis und das ist natürlich auch zu erwarten, dass der Bundesaußenminister so etwas sagt. Ob aber und in welcher Art und Weise diese Zusage von 1,5% Bruttoinlandsprodukt 2024 erreicht werden soll, rein was die Zahlen angeht, das ist eben überhaupt nicht klar. Er wird hier möglicherweise heute und morgen eben auch darauf angesprochen werden, aber das ist halt die Strategie, die Art und Weise, wie die Bundesregierung das hier vertreten wird.
Vielen Dank für diese ersten Informationen aus Washington an Bettina Klein. zurück nach Brüssel. Schon seit Jahren schwelen Konflikte zwischen der EU-Kommission und der polnischen Regierung rund um deren umstrittene Justizreform. Die EU sieht durch einige Gesetze die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr und im Zuge dessen eröffnete Brüssel mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen Warschau. Ende 2017 folgte sogar ein Rechtsstaatsverfahren laut Artikel 7 der EU-Verträge. Am Ende eines solchen Verfahrens kann der Entzug der Stimmrechte stehen. Heute nun ein weiteres Verfahren aus Brüssel, Paul Vorreiter.
Bei diesem inzwischen dritten Vertragsverletzungsverfahren geht es um die neue Disziplinarordnung für Richter. Franz Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission, erklärte am Mittag, warum das Verfahren aus Sicht der Brüsseler Behörde notwendig geworden ist.
The main objective of this disciplinary regime is, as with the rest of the judicial reform, to systematically subject judges to the political control of the executive.
Hauptziel dieser Disziplinarordnung ist es, wie auch beim Rest der Justizreform, Richter der politischen Kontrolle zu unterwerfen. Wir wissen, dass disziplinarisch vorgegangen wurde gegen Richter, die sich öffentlich zur Justizreform geäußert haben, gegen Richter, die Fragen an den Europäischen Gerichtshof gerichtet haben. Diese Disziplinarverfahren haben einen Abschreckungseffekt und das ist mit der richterlichen Unabhängigkeit unvereinbar, wie sie der Europäische Gerichtshof auslegt.
This is incompatible with the requirements of judicial independence. As detailed by the European Court of Justice.
Das neue Disziplinarverfahren erlaubt es, gegen Richter an ordentlichen Gerichten zu ermitteln und sie gegebenenfalls zu bestrafen wegen des Inhalts ihrer Entscheidungen. Die Vorwürfe zu überprüfen liegt in der Hand der Disziplinarkammer des obersten Gerichts. Das Problem dabei, es ist aus Sicht der Kommission nicht sichergestellt, dass diese Kammer unabhängig und unparteilich ist. Denn in der Kammer sitzen nur noch neu gewählte Richter, die vom Landesrichterrat zusammengesetzt wurden und der wird vom polnischen Parlament gewählt. Dort hat die rechtskonservative PiS-Partei die absolute Mehrheit. Auch könnten beschuldigte Richter während des Verfahrens einen schweren Stand haben. Die neue Regelung garantiere nicht, dass die Sachen innerhalb einer angemessenen Frist bearbeitet werden. Mit Hilfe von Disziplinarbeauftragten könnten die Fälle sogar dauerhaft in der Warteschleife gehalten werden, falls Justizminister und Präsident den nötigen Druck ausüben. Denn sie ernennen die Disziplinarbeauftragten. Und noch ein drittes Manko sieht die EU-Kommission. Weil die Disziplinarordnung die Richter aufgrund inhaltlicher Entscheidungen sanktioniert, könnten die Richter eingeschüchtert sein, sich nicht mehr trauen, Fragen an den Europäischen Gerichtshof zu stellen. Und damit sei ein Fundament der EU-Rechtsordnung in Gefahr. Weil die Sache so dringlich ist, hat die Kommission ein Aufforderungsschreiben aufgesetzt. Die polnische Regierung hat 2 Monate lang Zeit, um darauf zu antworten. Im Zusammenhang mit der Justizreform eröffnete die EU-Kommission noch 2 weitere Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen. So kritisierte Brüssel unter anderem die Bestimmungen, mit denen die obersten Richter auf irreguläre Weise in den Ruhestand geschickt werden sollen. Und dann wäre noch das anhängige Artikel 7-Verfahren. Das könnte zum Stimmentzug Polens führen, einem drastischen, aber bislang unrealistischen Schritt, weil er einstimmig im Rat gefasst werden müsste. Polen kann sich unter den EU-Mitgliedsländern allerdings auf das Veto Ungarns verlassen, den Bruder im Geiste, aus politischer Sicht. Das Europaparlament hatte gegen Ungarn ebenso ein Verfahren angestoßen, weil es Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in dem Land bedroht sieht. Ein Problem, das auch eine Debatte in Gang setzte, wie bereits frühzeitig Entwicklungen wie in Polen und Ungarn gestoppt werden können. Die EU-Kommission will Reformvorschläge im Juni präsentieren.
Paul Vorreiter. Aus Bayern ist ein rasanter politischer Kursschwenk zu vermelden. Während vor einigen Monaten das Volksbegehren Rettet die Biene lief, zeigte sich die bayerische Staatsregierung eher skeptisch. Dann verlief das Begehren erfolgreich und Ministerpräsident Söder von der CSU war nun bereit, mit den Initiatoren über mehr Artenschutz zu sprechen. Und heute schwenkte die Regierung dann ganz auf den Gesetzentwurf der Umweltschützer ein. Michael Watzke in München ist uns zugeschaltet. Was ist nun geplant?
Es ist nicht weniger geplant als diesen Gesetzentwurf, den vor einigen Wochen 1,8 Millionen Menschen in einem Volksbegehren unterschrieben hatten, diesen Gesetzentwurf tatsächlich umzusetzen. Und zwar ohne, dass es einen Volksentscheid braucht, also dass ganz Bayern nochmal darüber entscheidet, sondern der Landtag soll das beschließen, sagt die Staatsregierung, bestehend aus der CSU und den Freien Wählern. Das ist neu, denn die Forderungen, die in diesem Gesetzentwurf drinstehen, sind für viele Konservative, auch für viele Bauern, die klassische Klientel der CSU und der Freien Wähler sind, harte Brocken. Trotzdem schwenkt Markus Söder jetzt um und er hat heute bei einer Pressekonferenz im Landtag durchaus große Worte gewählt.
Es ist tatsächlich ein historischer Tag, finde ich. Es ist auch eine politische Führungsaufgabe, die man so im Moment hat und sich nicht verschanzt hinter alten Positionen, sondern neue und bessere Wege beschreitet. Das wird Geld kosten, ist uns bewusst. Dieses Geld werden wir aber bereitstellen.
75 Millionen Euro im Jahr hat Söder dafür veranschlagt. Das ist selbst im reichen Freistaat Bayern nicht wenig. Und dafür soll Bayern ergrünen.
Was bedeutet das gerade für die Landwirte, die ja im Vorfeld, Sie haben es angedeutet, schon Einschränkungen für ihre Arbeit fürchteten?
Es bedeutet genau das, weitere Einschränkungen, zum Beispiel beim Benutzen von Pestiziden oder bei der Düngung. Es bedeutet Einschränkungen an Gewässerrandstreifen, die dann nicht mehr bewirtschaftet werden dürfen. Es bedeutet auch, dass bis zum Jahr 2030 etwa ein Drittel der landwirtschaftlichen Fläche Bayerns für Ökolandbau genutzt werden soll. All das muss man den Bauern erstmal erklären. Und die Freien Wähler mit deren Vorsitzenden Hubert Aiwanger tun sich da durchaus schwer. Aiwanger hat heute gesagt, dieser Gesetzentwurf sei bis jetzt noch ein Kartoffelsack und man wolle in den nächsten Wochen durch Ausführungsgesetze dafür sorgen, dass er zum Maßanzug wird.
Schauen wir vom Kartoffelsack mal aufs große Bild. Wie ist denn dieser politische Schwenk von Ministerpräsident Söder einzuordnen?
Naja, Markus Söder sieht das natürlich durchaus in einem, als CSU-Vorsitzender, in einem Bundes-, wenn nicht sogar europaweiten Rahmen. Er hat heute gesagt,
was da auf die Matte gebracht werden soll, dass das in Deutschland schon eine Pionierleistung ist.
Also Bayern soll das grünste Bundesland in Deutschland werden. Auch die CSU soll ergrünen. Das bedeutet aber auch, dass Söder noch viele Kämpfe vor sich hat, vor allem in seiner eigenen Partei. Auch wenn die CSU-Fraktion heute einstimmig für das weitere Vorgehen, so wie Söder es vorgeschlagen hat, gestimmt hat. Es gab viele kritische Wortmeldungen und als der Ministerpräsident nach der Pressekonferenz aus dem Landtag gegangen ist, da habe ich ihn kurz gesprochen und er hat im Vorbeigehen gesagt, schwere Kämpfe. Also das ist noch ein dickes politisches Brett, das Markus Söder in seiner eigenen Partei zu bohren hat. Aber die Initiatoren des Volksbegehrens jubeln heute, denn sie haben tatsächlich mit Hilfe von 1,8 Millionen Bürgern in Bayern gewonnen.
Ein deutlicher Kursschwenk in Bayern rund um das Volksbegehren rettet die Biene. Vielen Dank an Michael Watzke. Themenwechsel. In den vergangenen Jahren sind immer wieder Skandale rund um breit angelegten sexuellen Missbrauch in schulischen, staatlichen oder kirchlichen Institutionen bekannt geworden. Daraufhin setzte die Bundesregierung im Jahr 2016 eine unabhängige Kommission ein, um Ausmaß, Ursachen und Strukturen von sexuellem Kindesmissbrauch aufzuarbeiten. Über den schulischen oder kirchlichen Bereich hinaus. Heute legte die Kommission ihren ersten Bericht vor. Christiane Habermals zu den Ergebnissen.
250 Seiten stark ist der Bilanzbericht der Kommission, plus ein zweiter Teil, der nur persönliche Geschichten enthält, Berichte von Betroffenen, die das Leid und den Schrecken ihrer Kindheit und Jugend schildern. Und in vielem ähneln sich die Erzählungen. Immer wieder wird geschildert, wie die Opfer alleingelassen von ihrem sozialen Umfeld im Stich gelassen werden.
Zu den Taten und das Auferlegen von Geheimhaltung durch die Täter gehört vielfach das Schweigen der anderen,
erklärt Sabine Andresen, Vorsitzende der Kommission.
Darum ist aus unserer Sicht die zentrale Frage nicht, warum sprechen Betroffene angeblich so oft so spät? Vielfach sprechen Betroffene schon als Kinder, aber sie werden nicht gehört. Die Frage muss lauten, warum schweigen andere im Umfeld so lange und so nachhaltig? In Familien, in Schulen, in Vereinen.
1700 Betroffene haben sich bei der Kommission gemeldet. 900 wurden persönlich angehört, weitere 300 haben schriftliche Berichte eingereicht. 4 von 5 der Opfer, die sich gemeldet haben, waren weiblich. 56% der Missbrauchsfälle fand im familiären Umfeld statt. 17% erlebten als Kinder und Jugendliche sexuelle Gewalt in Institutionen wie Schulen, Kirchen, Kinderheimen, Vereinen oder Kliniken. 12% im sozialen Umfeld der Familien und 10% in organisierten kriminellen Strukturen. An den Folgen leiden die Opfer oft ein Leben lang. Viele scheitern immer wieder im Beruf, können keine Bindungen eingehen, leiden lebenslang an Krankheiten und Minderwertigkeitsgefühlen. In der DDR hatten es Betroffene noch schwerer als im Westen, Gehör zu finden, betont Christine Bergmann, frühere Bundesfamilienministerin und Mitglied der Kommission.
Es war ein absolutes No-Thema. Es war ein Politikum. Es passte nicht in die heile sozialistische Gesellschaft. Solche Dinge passierten woanders, aber eben nicht in der DDR. Und das führte natürlich auch dazu, dass auch nach 1990, auch an der telefonischen Hotline, sich Menschen nicht gemeldet haben. Das Tabu hat doch sehr nachgewirkt.
Die Konsequenzen des Berichts? Kinder und Jugendliche müssen endlich ernst genommen werden, ihre Rechte durch die Politik gestärkt werden, fordert die Kommission. Denn Missbrauch sei kein Thema der Vergangenheit. Notwendig zudem mehr und bessere Beratungsstellen und Therapieangebote. Standardlösungen der Krankenkassen reichten oft nicht aus, um den Betroffenen zu helfen. Unterstützt wurden die Forderungen der Kommission von der Bundesfamilienministerin, der Sozialdemokratin Franziska Giffey.
Wir brauchen einfach eine Arbeit, die Kinder auch stark macht, die sie stark macht, Nein zu sagen und die sie stark macht, zu wissen, wo können sie Hilfe holen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, für den die Aufarbeitungskommission auch einen wesentlichen Grundstein legt.
Umso wichtiger sei es, dass der Auftrag der Kommission noch einmal um weitere 5 Jahre verlängert wurde. Systematisch aufzuarbeiten gibt es offenbar leider noch genug. Als nächstes auf der Agenda sexueller Kindesmissbrauch im Sport, sexuelle Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen sowie die Aufarbeitung der pädosexuellen Bewegung in der Berliner Alternativszene der 70er Jahre.
Christiane Habermals und dazu auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Wir bleiben in Berlin. Das Bundeskabinett hat beschlossen, künftig Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft den deutschen Pass entziehen zu können, wenn sie für eine ausländische Terrormiliz gekämpft haben. Für Deutsch-IS-Kämpfer, die derzeit im Irak oder in Syrien gefangen sind, wird diese geplante Regelung allerdings nicht gelten, da sie nicht rückwirkend angewendet werden darf. Reaktionen hat Katharina Hamberger gesammelt.
Von reiner Kosmetik, von Schaufensterpolitik und weißer Salbe spricht die Opposition. So sagte die Sprecherin für Migration und Integration der Grünen, Phyllis Polat, statt echte Lösungen für den Umgang mit der Rückkehr von IS-Anhängerinnen und Anhängern zu bieten, werde hier nur eine gefährliche Scheinlösung präsentiert, die in der Umsetzung mehr Unsicherheiten schaffen werde, so Polat. Auch FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle kritisiert den Gesetzentwurf.
Kann man machen, kann man ergänzen, wird aber in der Sache nichts ändern und deswegen lenkt das ab von dem tatsächlichen Problem,
sagte Kuhle dem SWR. Tatsächlich werden diejenigen, die die deutsche und eine weitere Staatsbürgerschaft besitzen und in den vergangenen Jahren für den IS gekämpft und gemordet haben, von der geplanten Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes nicht mehr betroffen sein. Denn rückwirkend gilt diese nicht, sondern erst dann, wenn der Gesetzentwurf in Kraft tritt. Auch dann geht das Bundesinnenministerium von einer Zahl im einstellig bis niedrig zweistelligen Bereich aus. Denn für den Verlust der Staatsbürgerschaft, wie sie der Gesetzentwurf vorsieht, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. So muss nachgewiesen werden, dass sich jemand konkret an Kampfhandlungen einer Terrormiliz im Ausland beteiligt. Dazu werte man sämtliche Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden im In- und Ausland aus, so der Sprecher des Innenministeriums Sören Schmidt.
Des Weiteren wird auf Erkenntnisse auf strafrechtlichen Ermittlungsverfahren zugegriffen. Videoaufnahmen, Zeugenaussagen wären auch genauso als Beweismittel geeignet. Im Übrigen kommt es auch da wieder auf die Umstände des Einzelfalls an.
So Schmidt. Betroffen von einem Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft können auch nur Menschen mit einer doppelten Staatsbürgerschaft sein. Denn Artikel 16 des Grundgesetzes gibt vor, dass die deutsche Staatsbürgerschaft nicht entzogen werden kann und der Verlust nur im Ausnahmefall möglich ist. Nämlich dann, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird. Was aber, wenn auch der Verlust der weiteren Staatsbürgerschaft etwa durch ein ähnliches Gesetz droht?
Das ist dann ein Problem, das sich im Einzelfall durchaus tatsächlich stellen kann. Aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass wir da ein Windhundverfahren oder etwas Ähnliches sehen, sondern ich glaube eher, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem dieses Entzugsverfahren dann in Frage kommt, auch klar ist, wie sozusagen die Erkenntnisse zu der betroffenen Person sind.
So Innenministeriumssprecher Schmidt. SPD und Union hatten sich erst nach langem Ringen auf diesen Entwurf zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes geeinigt. Heute Abend will die Große Koalition versuchen, bei mindestens 2 weiteren Vorhaben zusammenzukommen. So gibt es Streit über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das schon vor 2 Wochen in den Bundestag eingebracht werden sollte. Vor allem über das damit verknüpfte Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung. Darin enthalten eine Regelung, mit der Menschen mit einer Duldung unter bestimmten Voraussetzungen ein weiterer Aufenthalt von 30 Monaten ermöglicht wird, wenn er oder sie eine Beschäftigung hat und den Lebensunterhalt selbst sichern kann. Unionsinnenpolitiker sahen dies bislang kritisch. Laut dpa liegt jedoch ein Kompromissvorschlag der Union auf dem Tisch, der sogar eine Altfallregelung für Geduldete vorsieht, die in den Jahren zwischen 2015 und 2017 nach Deutschland eingereist sind, was über die bisherige vom Kabinett verabschiedete Regelung hinausginge. Im Gegenzug scheint die Union auf ein Entgegenkommen der SPD bei Verschärfungen im Ausweisungs- und im Abschieberecht zu hoffen, die Bundesinnenminister Seehofer unter dem Titel »Geordnete Rückkehrgesetz« vorgelegt hat.
Das Streitthema Migration bleibt, Katharina Hamberger informierte. Das Wahlrecht für den Bundestag stammt aus einer Zeit, als die Volksparteien noch viel Bindungskraft entfalteten und die meisten Menschen ihre beiden Stimmen bei Bundestagswahlen an eine Partei vergaben. Die Entwicklung von häufigem Stimmensplitting und auch zu insgesamt mehr Parteien im Bundestag hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass der Bundestag durch Überhang- und Ausgleichsmandate immer mehr Mitglieder bekam. Bemühungen, das Wahlrecht zu reformieren, scheiterten in der letzten Legislaturperiode. Und auch ein neuer Vorstoß scheint nun wieder vom Tisch zu sein. Stefan Detjen.
Trotz intensiver Bemühungen ist es uns nicht gelungen, zu einem Konsens zu kommen. Mit diesen Worten gestand Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble den Vorsitzenden der Fraktionen in einem Brief am Nachmittag das erneute Scheitern der Suche nach einem Weg zur Verkleinerung des Bundestages ein. Schon sein Vorgänger Norbert Lammert war mit seinen Bemühungen gescheitert, ein ständiges Anwachsen des Parlaments auf inzwischen 709 Abgeordnete zu verhindern. Mehr als 800 könnten es nach einer Neuwahl werden, wenn deren Ergebnis den aktuellen Umfragen entspräche. Der Grund dafür ist vor allem die anhaltende Schwäche der SPD. Weil die Unionsparteien dadurch besonders viele Direktmandate in den Wahlkreisen gewinnen, entstehen vor allem für CDU und CSU sogenannte Überhangmandate. Daraus wiederum errechnen sich für die anderen Parteien Ausgleichsmandate. Seit der letzten Wahl hatte sich eine Parlamentskommission unter Vorsitz von Wolfgang Schäuble mit verschiedenen Modellen beschäftigt. Die Oppositionsparteien Grüne, FDP und Linke hatten vorgeschlagen, die Zahl der Wahlkreise zu verringern und zugleich das Modell zur Verrechnung von Direktmandaten und Listenplätzen der Parteien zu verändern. Das hätte eine Verkleinerung des Bundestages auf etwa 640 Sitze bedeutet. Zugleich wäre in der Unionsfraktion das interne Gewicht von Landesverbänden wie Baden-Württemberg gestiegen, wo die CDU besonders viele Direktmandate gewinnt. Die Union hatte daher ein Modell vorgeschlagen, bei der die Zahl der Ausgleichsmandate begrenzt würde. Profitieren würden davon in der derzeitigen politischen Stimmung auf absehbare Zeit allein CDU und CSU selbst. Vertreter der Opposition werfen der Union deshalb vor, einen Kompromiss aus rein taktischen Überlegungen zu blockieren. In seinem Brief an die Fraktionsvorsitzenden, der dem Deutschlandfunk vorliegt, spricht Wolfgang Schäuble eine persönliche Empfehlung aus, die im Wesentlichen dem Unionsvorschlag entspricht. Seine Hoffnung, im offenen Streit der Fraktionen könne nun der Kompromiss gelingen, der in der Wahlrechtskommission scheiterte, dürfte sich indes kaum erfüllen.
Aus Berlin Stefan Detjen. Im Neu-Dietendorf, einem Ort in Thüringen, beraten zur Stunde die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder mit Bundeskanzlerin Merkel. Trotz ländlicher Idylle geht es um knallharte Themen und um viel Geld. Die Regierungschefs drängen die Kanzlerin zu weiteren Strukturhilfen. Henry Bernhard hat den Auftakt der Sitzung beobachtet.
Mit dem Glockenschlag 15 Uhr schüttelte Angela Merkel den Ostministerpräsidenten im Garten des Tagungsortes die Hände. Der Gastgeber, der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow, weist ihr den Platz für den Fototermin.
Ich habe gesagt, die Bundeskanzlerin hat die Sonne mitgebracht. Ja, bis sie landet und schon kam sie durch.
Ergänzt der Christdemokrat Haseloff. Das ist aber auch alles, was ich mitgebracht habe, erwidert die Kanzlerin trocken. Der Rest geht im Lachen unter. Große Geschenke können die Ministerpräsidenten der Ostländer also nicht erwarten. Gerade mal eine gute Stunde haben sie Zeit, die anstehenden Probleme anzureißen. Die Sonder- und Zusatzrenten noch aus der DDR, die die Länder jährlich mehr Geld kosten. Die Länder fordern hier eine höhere Beteiligung des Bundes, wie die CDU und SPD das auch in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart haben. Außerdem drängen sie auf eine weitere verlässliche Förderung strukturschwacher Regionen angesichts des auslaufenden Solidarpakts II und eine angemessene Beteiligung an den weniger werdenden EU-Geldern. Nach der knappen Beratungszeit treten die Kanzlerin Merkel und der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow vor die Presse. Für den linken Ramelow, der in seiner Ministerpräsidentenrolle aufgeht, ein sichtbarer Triumph. Der Raum für die Pressekonferenz heißt himmlisches Jerusalem.
Ja, ich bin sehr gerne hierher gekommen, auch an diesen wunderbaren Ort Neu-Dietendorf. Ich lerne bei diesen Ministerpräsidentenkonferenzen der neuen Bundesländer auch immer wieder spannende Orte kennen, die so nicht aussehen, wenn es die deutsche Einheit nicht gegeben hätte.
Und ich sage ganz deutlich, im 30. Jahr der deutschen Einheit haben wir im Verständnis, dass wir stolz darauf sind, was die neuen Länder erreichen konnten und die Solidarität des Bundes. Und dass wir jetzt an einer Wegscheide stehen, bei denen wir die nächste Etappe beschreiben müssen. Und über diese nächste Etappe haben wir geredet.
Vieles, aber nicht alles Anstehende wurde besprochen. Die Frage des Braunkohleausstiegs, der mehrere Bundesländer und nicht nur den Osten betrifft, war explizit kein Thema. Angela Merkel dämpfte die Hoffnungen über den erreichten Kompromiss hinaus.
Wir müssen immer wieder darüber sprechen, welche Instrumente stehen uns zur Verfügung. Denn wenn man jetzt wegen der Braunkohleregionen das Grundgesetz noch mal ändern würde, das ist nicht so ganz einfach, weil dann viele Länder betroffen sind, die sich auch fragen, was können wir in dem Zusammenhang noch tun.
Den Wunsch der Ostländer, dass sich der Bund stärker an den Sonderrentenzahlungen beteiligen möge, habe sie vernommen.
Hier ist der Wunsch der Länder sehr massiv vorgetragen worden, dass man sich eine andere Lastenteilung vorstellt. Und ich werde das in die Beratung der Bundesregierung natürlich mit einbringen.
Merkel stellte sich hinter die Forderung des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Christian Hirte, Bundesinstitutionen nicht nur verstärkt im Osten, sondern dort auch gezielt in der Fläche und nicht nur in den Ballungszentren anzusiedeln. Angesichts der anstehenden 30. Jahrestage von Mauerfall und Wiedervereinigung warnte sie vor Euphorie.
Aber es wächst natürlich auch die Ungeduld, dass es nach wie vor strukturelle Unterschiede gibt. Und jeder fragt sich, ja, wie lange sollen denn diese strukturellen Unterschiede noch bestehen? Und deshalb müssen wir erstmal aufpassen, dass sie nicht größer werden.
Henry Bernhard über den Auftakt der Ostministerpräsidentenkonferenz in Thüringen. Auch dazu ein Kommentar in einer halben Stunde hier im Deutschlandfunk. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Silvia Engels am Mikrofon. Ihnen einen schönen Abend.